Und dann kam dieses Kind und es hat mich so geflasht. Also ich war fix und fertig, ich habe geheult. Also ich stand da wirklich so, weißt du, so, oh mein Gott, wenn man so das erste Mal so eine Geburt erlebt als außenstehende Person. Ich war fix und fertig und ich war so, okay, ich war so wie gefixt. Ich bin nach Hause gefahren, habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte Hebamme werden. Das ist genau mein Ding.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Glowcast, meinem Podcast mit Geschichten über persönliche Entwicklung, Selbstliebe und Inspiration zu mehr Zufriedenheit und innerem Glow. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Unternehmerin, Gründerin von dem Beauty-Brand Jax Beautyline und ehemalige Make-up-Artistin. Und außerdem bin ich auch Mama von 2 Kindern. Über sehr viele Jahre und viel Arbeit an mir selbst habe ich es bereits geschafft, schon viele meiner negativen Glaubenssätze über Leben und Arbeit abzulegen und in positive umzuwandeln. Mit diesem Glowcast und meinen Gästen hoffe ich, euch Inspiration zu geben für eure persönliche Entwicklung und hoffe aber natürlich auch, dabei noch etwas für mich selber mitzunehmen. In dieser Folge habe ich meine gute Freundin und Hebamme Sissi Rasche zu Gast. Sissi hat mich bei der ersten Geburt von meinem Sohn Noah begleitet und jetzt auch bei meiner Tochter Levi. Ich muss echt sagen, dass ich mit Sissi eine so besondere Beziehung über die letzten Jahre aufgebaut habe, weil sie natürlich mich einerseits bei meinen intimsten Momenten begleitet hat und sie mir aber auch wirklich eine unfassbar wertvolle Freundin geworden ist. Und was ich bei Sissi einerseits so spannend finde, ist natürlich einerseits der Beruf der Hebamme, aber andererseits auch, wie sie tatsächlich alles managt, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Sissi vor vielen Jahren, als ich eben schwanger geworden bin mit meinem Sohn Noah, wie sie bei uns saß und gesagt hat, so Miri, der Job der Hebamme ist einfach meine riesengroße Leidenschaft, aber es ist finanziell fast unmöglich für mich. Ich muss nebenbei was für mich aufbauen oder ich möchte was für mich aufbauen. Und seitdem sind eben viele Jahre vergangen und ich bewundere es unfassbar, mit was für einem Ehrgeiz Sissi alles managt, wie sie sich einsetzt für den Job der Hebamme, aber auch gleichzeitig unzählige tolle Unternehmen mittlerweile aufgebaut hat und auch eben als Influencerin auf Instagram wirklich einfach ihr Wissen teilt in ihrem Glowcast. Aber ihr werdet selber gleich hören, was Sissi für eine tolle Powerfrau ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Sissi, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und in deinem ganzen stressigen, wuseligen Arbeitsalltag jetzt auch noch schaffst, mit mir eine Glowcast-Folge aufzunehmen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich freue mich total, Miri. Danke erstmal für die Einladung und ich fand auch so gut, dass wir es so, weißt du, nicht 5 Wochen vorher, sondern so, hast du Zeit?
Ja, gut. So spontan funktioniert bei uns immer am besten.
Ja, das ist also und ganz klar, ich freue mich einfach hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
Vielleicht magst du einmal erzählen, was so deine Reise ist, woher du kommst, was dich so dahin getrieben hat, überhaupt Hebamme zu werden.
Ja, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Sissi Rasche, ich bin 38 Jahre alt, jung. Ich denke immer noch, ich bin 25. Ich bin Mutter von 4 Kindern und lebe mit meiner Familie und mit meinem Mann in Berlin. Aufgewachsen bin ich aber im schönen Schleswig-Holstein in Bad Segeberg. Das ist ein kleiner Ort zwischen Lübeck, Kiel, Hamburg. Also geboren bin ich aber in Stendal, also noch in der DDR. Das ist auch immer so eine Biografie, die ich immer am Anfang nicht so viel erzählt habe, weil ich mich da, wo ich geboren wurde, gar nicht, also bin ich zwar 3 Jahre aufgewachsen, aber das ist nicht, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also aufgewachsen bin ich in Schleswig-Holstein und zwar mit meiner Mutter. Meine Eltern haben sich getrennt. Also wir haben auch eine ganz lustige Familiengeschichte, also die ist sehr intensiv, aber meine Mutter ist mit mir nach Schleswig-Holstein gezogen. Dort bin ich aufgewachsen. Wir waren halt viel alleine. Ich glaube, daher kommt auch so, ich war sehr früh sehr selbstständig, weil wenn du mit deiner Mutter alleine bist, sie hat war voll berufstätig, was zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, also in den Ende 90er Jahren, wo ich in der Kita war, ich bin 85 geboren, und in Schleswig-Holstein, da hat ja keine Mutter ganztags gearbeitet. Mhm. Ne? Also ich war ein.
Also du warst Einzelkind.
Ich war zu dem Zeitpunkt Einzelkind. Mhm. Komme ich gleich nochmal zu. Ich habe noch einen Bruder bekommen, aber ich war zu dem Zeitpunkt Einzelkind. Ich war bei einer Mutter, die alleinerziehend war. Wir sind sozusagen ein bisschen wie Flüchtlinge gewesen, weil wir ja dann aus den neuen Bundesländern kamen und haben erstmal bei Freunden gewohnt, bis wir dann in einer Einzimmerwohnung gewohnt haben. Und also schon einfach so
eine prägende Zeit,
aber ich habe das überhaupt nicht negativ in Erinnerung. Also meine Mutter hat echt immer alles für mich gemacht, was in ihren Möglichkeiten war. Aber sie hat einfach ganztags gearbeitet. Ne? Und das heißt, ich musste dir vorstellen, ich war in der Vormittags-Kita-Gruppe und in der Nachmittags. Also es gab da entweder, gingst du vormittags für 3 Stunden in die Kita oder in die Nachmittagsgruppe. Ich war einfach in beiden Gruppen. Und damit war ich ja schon so ein bisschen so ein kleiner Exot. Und wurde, glaube ich, auch immer so ein bisschen auch das arme Kind. Und ja, viele Familien haben mich dann auch mal mitgenommen und so. Also so. Aber ich habe das gar nicht so empfunden. Also es war für mich jetzt nicht so schlimm, weil ich war schon immer sehr kommunikativ und habe schnell Freunde gefunden. Und ja, da haben meine Mutter und ich uns so da durchgeschlagen. Und dann bin ich in die Schule dort gekommen. Dann war ich auch, glaube ich, der Prototyp Hort. Das gab es da auch nicht. Also alles, was für uns jetzt selbstverständlich ist, also wo wir ja auch schon immer noch kämpfen, wie Vereinbarkeit und Familie geht, wo wir vielleicht auch später nochmal drauf kommen, habe ich sozusagen mit meiner Mutter in dieser kleinen Stadt mit den Grundsteinen so, also wir waren halt eine der wenigen Familien, die so, die das brauchten, ne? Und ja, das ist immer so ein bisschen, wie ich so aufgewachsen bin. Meine Eltern sind dann nochmal zusammengekommen und dann habe ich noch meinen tollen Bruder bekommen, der ist 11 Jahre jünger als ich, und da habe ich schon sehr viel Verantwortung auch immer übernommen. Also ich war auch irgendwie noch so ein bisschen, also das darf er jetzt nicht hören, aber es ist auch so wie mit auch noch mein Kind. Also ich war zwar erst 11, aber ich habe viel auf ihn aufgepasst, habe ihn auch in die Kita gebracht, als ich so 14 war. Also ich habe immer schon sehr früh sehr viel Verantwortung getragen. Und ich glaube, das war für mich immer irgendwie so klar, dass ich auch so einen Beruf haben möchte, wo ich Verantwortung trage und wo ich mit Menschen zu tun habe. Mhm. Und dann habe ich sehr früh auch immer sehr viel Baby gesittet. Ich habe in Familien gearbeitet. Und eine Mutter sagte mir, da war ich 15, also wenn ich noch mal was lernen könnte, ich würde Hebamme werden. Und da habe ich gedacht so,
Hebamme. Was ist Hebamme?
Und ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit diesem Job. Und dann habe ich aber gedacht so, also wenn die das sagt, dann gucke ich mir dieses Berufsbild mal näher an. Und dann hatte ich auch einen Jungen in meiner Klasse, die Mutter war Hebamme. Mhm. Und da habe ich gedacht so, das ist echt ein cooler Job, weil du hast einfach super viel mit Menschen zu, mit Frauen, ne? Also und Familien. Es ist sehr abwechslungsreich, weil du, ich meine, davor, als ich das gehört habe, wusste ich noch nicht, wie vielfältig dieser Beruf ist, aber ich habe dann so ein bisschen gelesen, und der Nachbar von meinem Großvater war Gynäkologe, Oberarzt in der Klinik, in der ich geboren wurde, in Stendal. Und dann waren Ferien und dann habe ich ihn gefragt, ob ich nicht mal mit in Kreißsaal kommen kann. Und ich meine, als 15-Jährige kommst du einfach nicht in Kreißsaal mal so, das ist nicht so. Aber der hat gesagt, ja, klar, der mochte mich auch. Und dann bin ich da in diese Kleinstadt, also nach Stendal, das ist in Sachsen-Anhalt. Die haben so, ich glaube, die hatten so 800 Geburten im Jahr, also auch wirklich klein, oder lass es 1000 gewesen sein. Und dann habe ich da 2 Wochen in den Osterferien gearbeitet und habe dann meine allererste Geburt gesehen. Also die fing halt morgens an und es war ein erstes Kind, und dann durfte ich immer nur so eine bestimmte Zeit arbeiten. Dann meinte die Hebamme zu mir, dann komm doch einfach später nochmal wieder, weil ich wollte diese Frau, also ich hatte jetzt so den Anfang so mitgekriegt und ich fand das so doof, dass ich jetzt nach Hause gehen musste wegen einfach Arbeitszeit. Und dann bin ich aber dann hat sie gesagt, ich rufe dich an, wenn es so wirklich losgeht und es hier einfach absehbar ist. Und ich bin mit dem Fahrrad nach Hause und dann wieder hin. Und dann kam dieses Kind und es hat mich so geflasht. Also ich war fix und fertig, ich habe geheult. Also ich stand da wirklich so, weißt du, so, oh mein Gott, wenn man so das erste Mal so eine Geburt erlebt als außenstehende Person. Ich war fix und fertig und ich war so, okay, ich war so wie gefixt. Ich bin nach Hause gefahren, habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte Hebamme werden. Das ist genau mein Ding. Und
wow,
die sagen auch,
okay,
ich bin dafür total gemacht, weil ich habe mich schon, also ich habe mich da gut eingebracht. Ne? Ich meine, als Praktikantin mit 15 kann ich viel machen, aber ich war fleißig und das, und meine Mutter hat mir letzte Woche erzählt oder vor 2 Wochen, dass sie diesen Arzt, der lebt Gott sei Dank noch, also mein Großvater ist leider schon gestorben, aber sein Nachbar, der Ober, meinte, also ich wusste schon von Anfang an, ich meine, da war ich 15, das ist ja jetzt mittlerweile auch sehr, sehr viele Jahre her, das wird mal eine gute Hebamme. Und hat ihn neulich mal noch getroffen und es ist einfach so schön, wie diese Reise und dass sie bei ihm angefangen hat.
Wahnsinn, okay, okay, und das ist natürlich für mich jetzt, die halt so...
Das wusstest du alles nicht.
Ja, ich wusste das nicht, aber vor allem halt, was ich halt so mir gar persönlich gar nicht vorstellen kann. Also ich glaube, ich wäre so negativ traumatisiert gewesen. Also ich glaube, ich hätte, wenn ich mit 15 eine Geburt gesehen hätte, wahrscheinlich eher Angst bekommen. Und ich finde das total faszinierend, dass dich das mit 15, dass du nach Hause gegangen bist und gesagt hast, okay, das möchte ich machen. Das ist so das, was wo mein Herz für schlägt. Und was ich auch total jetzt deutlich mehr verstehe, warum du ja auch deine Kinder einen Teil haben lässt von deinen Geburten. Ja. Weil ich glaube, das kann man als außenstehende Person teilweise nicht richtig verstehen. Also weil ich glaube, ich hätte so Angst, dass meine Kinder so traumatisiert werden danach oder so auch das so schlimm und negativ finden. Und du hast ja etwas, also du verbindest ja etwas total Schönes und super Positives damit. Und vielleicht ist das auch so meine Überleitung zu der nächsten Frage, weil ich mir wirklich lange Gedanken gemacht hatte, ob überhaupt eine Glowcast-Folge mit einer Hebamme genügend Menschen auch wirklich interessiert. Weil wir haben, glaube ich, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die einfach entweder gar keine Kinder haben, schon lange aus dem Alter raus sind oder auch irgendwie sagen, ja, warum brauche ich denn eigentlich eine Hebamme? Und ich meine, du bist meine Hebamme gewesen. Wir haben Noah und Levi quasi zusammen auf die Welt gebracht.
Ich durfte dich begleiten. Auch da finde ich die Wortwahl immer so wichtig. Weil immer, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe die auf die Welt, du hast sie auf die Welt gebracht und ich durfte dich in dieser sensiblen Phase einfach begleiten und beschützen. Und da sehe ich halt auch so meine Aufgabe, weil dieses Wort Entbindung, das streiche ich ja komplett aus meinem Wortschatz und mittlerweile haben es auch mehrere Menschen in der Geburtshilfe verstanden, dass das einfach der falsche Begriff ist. Aber ja, ich sehe mich so als Begleiterin, als Behüterin und jetzt habe ich dich unterbrochen und warte auf deine Frage richtig.
Nee, genau, eigentlich ist das die Frage, ob du vielleicht einmal so für dich oder für alle, die auch wirklich mit einer Hebamme noch nie in Berührung kommen durften, einmal so erklären kannst, was macht der Beruf der Hebamme wirklich aus?
Ja, also Hebamme ist ja einer der ältesten Berufe, den wir haben. Ne? Also es ist ja schon, es gab immer schon Wehenfrauen, die Frauen in dieser Zeit begleitet haben. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Beruf. Der wird auch nie aussterben, gerade in dieser modernen Zeit, in der wir uns im Zeitalter von KI, das hatte ich nämlich ein langes Gespräch mit meinem Mann auch vor ein paar Wochen, dass ich einfach glaube, dass ich einfach so dankbar bin für diesen Luxus, ich sehe es als Luxus, dass ich einen Beruf gefunden habe. Du gehst ja auch deiner Leidenschaft nach. Und ich glaube, alle, die diese Leidenschaft für sich im Leben gefunden haben, einer Berufung nachzugehen, also meine Berufung ist die Hebammerei, das ist natürlich ein totales Geschenk. Und dieser Beruf der Hebamme, den kann man nicht ersetzen, indem man jetzt irgendwie
KI einsetzt.
Ja, genau, KI einsetzt, weil, und das ist mir ja auch so wichtig und alle, die mich vielleicht auch schon mal von mir was gehört haben oder auch nicht, ich setze mich einfach total dafür ein, weil es gibt kein Geheimnis, wenn wir immer sagen, ja, mit dir ist das vielleicht so toll. Das Geheimnis ist einfach, dass jede Frau eine Frau an ihrer Seite braucht, eine Hebamme oder es gibt ja mittlerweile auch männliche Hebammen, das kann ja für einige auch die richtige Option sein, mit der sie sich komplett wohlfühlt und die sie dann in dieser sensiblen und so, wo man so angriffbar, nie ist man im Leben, finde ich, so angriffbar wie in der Schwangerschaft, im Wochenbett und unter der Geburt, wo man einfach nicht diese Stärke hat, die man vielleicht sonst hat. Und da brauchst einfach so wie so eine Schutzpatronin, die einen in dieser Zeit begleitet und die einen auch versteht. Und wichtig ist, ich bin ja auch nicht die passende Hebamme für alle Frauen, auf jeden Fall nicht, dass man die Möglichkeit hat, eine Person zu finden, der man vertraut und die einen dann wirklich begleitet. Und das ist, finde ich, das Geheimnis von guter Geburtshilfe, von guter Schwangerenvorsorge und im Wochenbett, weil man öffnet sich ja so sehr. Ne? Und das kennst du ja selber, wir haben nun zwei Geburten zusammen begleitet. Ich bin ja für eine kurze Zeit näher dran als alle anderen Menschen.
Absolut. Ja.
Und man lässt jemanden in sein Intimstes rein, man bespricht die intimsten Dinge und Geburt ist nun mal intim und da muss man sich komplett wohlfühlen. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir Hebammen haben und dass die diesen Weg mit Frauen gehen. Und ich finde, ist einfach ein Beruf, der eine kurze Zeit im Leben so, so viel Aufmerksamkeit nimmt. Und deshalb ist es immer so, weil diese Zeit, die wir haben, wo wir Kinder kriegen können, ist ja sehr begrenzt, ne?
Absolut.
Das ist ja auch so ein Thema, ne? Also gerade auch für Frauen, die Kinderwunsch haben oder die auch einfach vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, Kinder zu kriegen. Das ist ja wirklich nur so eine kurze Zeit. Und deshalb ist es einfach nicht so ein präsenter Beruf, weil man sich einfach nur eine kurze Zeit im Leben damit befasst. Und viele die Notwendigkeit auch nicht sehen, weil sie vielleicht einfach gar nicht wissen, was wir alles machen. Mhm. Also um das nochmal kurz zu erklären, also eine Hebamme betreut eine gesunde Schwangerschaft. Sie kann gleiche Untersuchungen wie deine Gynäkologin oder dein Gynäkologe vornehmen. Das enthält Blutabnahmen. Sie macht eigentlich alles außer Ultraschalluntersuchung. Sie betreut eine physiologische Geburt. Das heißt, eine Geburt darf nie ohne Hebamme stattfinden, außer wenn es jetzt, wenn irgendwelche Auffälligkeiten entstehen, dann wird ein Arzt oder eine Ärztin hinzugezogen und dann arbeiten die als Team. Also dann ist sie sozusagen die Assistentin der Ärztin oder des Arztes. Und dann überwacht die Hebamme das Wochenbett, alle wichtigen Rückbildungsvorgänge, stillen oder halt auch nicht stillen. Dann die erste Zeit mit Baby, wie alle Fragen rund ums Baby, Beikostberatung. Also alles das sind Themen einer Hebamme. Also ihr seht,
du bist auf jeden Fall auch meine Seelensorgerin gewesen, muss ich ganz klar sagen, weil natürlich auch so jede kleinste Frage, gerade beim ersten Baby, wenn man so maßlos überfordert ist, gerade so, ist das überhaupt richtig, wie ich es mache, ne? Ist das halt, es kommt ja ein so brutal neuer Lebensabschnitt auf einen zu, wo man halt einfach sich komplett neu entdeckt. Und ich fand diese Zeit, da war ich so dankbar, dass ich halt auch jederzeit mal kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben konnte. Man konnte mal anrufen oder so weiter. Auch so dieses so, ja, es sind ja dann auch schon echt Momente, wo man dann teilweise auch ein paar Tränen lässt oder halt einfach, ne, so, ja, also sehr viele Emotionen, einige Tränen, es ist sehr emotional auch, aber kannst du vielleicht auch nochmal sagen, weil es ist ja wirklich leider auch ein kleiner Notstand da, oder? Weil ich meine, viele Frauen haben ja eigentlich keinen Zugang zu einer Hebamme, die sie komplett begleitet. Also du sagst ja, im Krankenhaus muss eine Hebamme dabei sein, aber das ist dann eine Beleghebamme, die in dem Krankenhaus selber arbeitet.
Nee,
eine Angestellte.
Um das nochmal ganz kurz zu erklären, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Hebammen arbeiten. So wie ich arbeite in einer 1-zu-1-Betreuung, das heißt, eine Frau meldet sich bei mir an, ich betreue sie in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett. Die Möglichkeit, sie kann ihr Kind zu Hause kriegen oder im Krankenhaus mit mir. So arbeiten super wenige Hebammen, weil es ist natürlich, das werden wir bestimmt später auch nochmal besprechen, wenn man selber eine Familie hat, ich habe jetzt auch gerade eben deinem Mann mein Telefon gegeben, habe gesagt, ich habe Rufbereitschaft, wenn die und die Person anruft, dann müssen wir mal kurz gucken, weil da müssen wir rangehen. Das ist natürlich auch ein unheimlicher Einschnitt ins Privatleben. Mhm. Ich kann mir aber keine andere Betreuung vorstellen, weil ich für mich glaube, dass der Schlüssel für eine gute Betreuung ist, halt diese 1-zu-1-Betreuung ist. Man kann aber auch eine 1-zu-1-Betreuung haben, indem man nicht jede Hebamme super gut kennt. Und dafür kämpfen ja auch die Hebammen im Kreißsaal, weil, sagen wir mal, im Kreißsaal, wo ich arbeite in einem Level-1-Zentrum in Berlin, Prenzlauer Berg. Und da arbeiten im Schnitt, sagen wir mal, 4 Hebammen im Dienst. Ne? Manchmal sind da aber 10 Frauen. Und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel Zeit die für die jeweilige Frau haben. Und was wir fordern ist, eine Geburt, eine Hebamme. Und das heißt, die Hebamme soll da nicht nur mal sporadisch reinkommen, sondern sie soll einfach Zeit haben, die Frau einfach unter der Geburt zu begleiten. Sie soll sie beobachten und nicht nur über den Computer, der draußen ist, wo das CTG jetzt, also diese Überwachung der Herztöne vom Baby, sondern dass sie auch einfach die Möglichkeit hat, mal ihr den Rücken zu massieren, einfach da zu sein. Und das haben wir halt einfach nicht. Und da können wir noch so viele Studien machen. Es kommt immer wieder auf das Ergebnis, dass das Wichtigste unter der Geburt ist, dass eine Frau betreut wird und dass jemand da ist an ihrer Seite. Eine Geburt, eine Hebamme. Und das haben wir einfach gerade nicht, weil es so wie in allen Pflegeberufen, ne, also das sehen wir ja auch oft, wenn man jetzt, keine Ahnung, auf der internistischen Station legt, sich ein Bein, also da ist ja auch überall Pflegenotstand und das ist leider auch die Realität im Kreißsaal. Und das ist natürlich nicht schön.
Also vielleicht ein Aufruf für alle, die noch etwas Neues beruflich ausüben wollen, vielleicht wirklich auch mal ja zu schauen, was das für ein schöner Job ist. Und
also ich glaube, das Problem des Nachwuchses haben wir nicht. Es sind die Bedingungen. Also ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht die genauen Zahlen nicht, aber es gibt halt wenige Hebammen, arbeiten wirklich langfristig
in dem Job.
In den Job, auch in dieser Dauerbelastung. Ne? Also das ist, glaube ich, viele machen dann halt so andere Sachen. Viele studieren ja auch noch Psychologie mit, also machen sehr viel Beratung. Aber so dieses Wirkliche, das ist halt einfach auch super anstrengend. Ne? Und man muss halt auch gucken, wie lange kann ich das machen, ob es mir damit gut geht. Aber es wäre ja schon gut, wenn wir einfach eine andere Besetzung im Kreißsaal hätten, Weil auch nicht jede Frau braucht das vielleicht so, dass sie die jetzt so super gut kennt, wie wir das gemacht haben. Mhm. Einige sagen auch so, es reicht mir, wenn halt jemand da ist, ne? Aber die Besetzung einfach in den Kreis sehen ist halt wichtig, dass wir da halt mehr Hebammen haben. Und was mir so wichtig ist, die Selbstbestimmung der Frau, dass du die Möglichkeit hast zu entscheiden, wo bekomme ich mein Kind? Im Krankenhaus, im Geburtshaus oder ich mache eine Hausgeburt. Mhm. Und ob du eine Hausgeburt möchtest, weißt du ja meistens nicht in der 8. Schwangerschaftswoche, wo du dich halt darum kümmern musst, weil du da einfach noch mit total, da bist du zum ersten Mal schwanger. Und wenn du nicht vielleicht gerade eine Freundin, die eine Hausgeburt hast oder eine Hebammenfreundin hast, dann hast du dich vorher noch nie damit auseinandergesetzt, wo man überall Kinder kriegen kann in Deutschland. Mhm. Und da finde ich das halt einfach schade, wenn du dann so weit bist, dass dein Körper irgendwie, dass du richtig schwanger bist, dass du Kontakt zu deinem Körper hast, dass du das Baby im Bauch spürst. Und wenn dann dieser Wunsch aufkommt, oh, ich könnte mir es total vorstellen, hier in meinem schönen Zuhause, wie bei dir, ich fühle mich sicher, ich habe jetzt irgendwie Sicherheit bekommen, dann gibt es das einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist halt einfach, das war halt vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, einfach was anderes. Da hast du Frauen schon in der 30. Woche noch angenommen, die jetzt gemerkt haben, so, ich kann mir das jetzt doch vorstellen und das ist einfach heutzutage nicht mehr möglich.
Also einfach auch wegen der Unterbezahlung und weil einfach auch die Belastung familiär einfach nicht richtig tragbar ist. Also
ja, es gibt, also ich meine, wenn man jetzt als Hebamme freiberuflich arbeitet, dann muss man sich ja versichern, weil ne, du machst eine Geburt, du hast super viel Verantwortung und diese Haftpflichtversicherung, ich meine, was habe ich dieses Jahr, was wurde mir abgebucht? Fast 13.000 Euro.
Wahnsinn.
13.000 Euro, die du erstmal nur einbringen musst, um überhaupt arbeiten zu können. Und um mal so ein bisschen so Zahlen so für eine, und auch als Beleghebamme, auch für meine Versicherung, die ich habe, dass ich in der Klinik dich unter deiner Geburt begleiten konnte, habe ich 13.000 Euro, Zeichen mehr. Und ich kriege jetzt, wenn man eine gesetzlich versicherte Frau, da haben wir wieder die Zweiklassenmedizin, es gibt natürlich einen Unterschied, ob du eine Privatversicherer betreust oder eine gesetzlich versicherte Frau, für eine Beleggeburt im Schnitt 200 Euro. 200 Euro. Man muss ja ziemlich viele Geburten machen, um erstmal diese, deshalb machen ja auch einige Hebammen richtig, richtig viel. Aber dann leidet die Qualität, weil du natürlich einfach, wenn du jetzt, ich finde schon, ich mache jetzt 2 Geburten im Monat, weil ich natürlich auch andere Dinge tue, außerhalb der Hebammenarbeit, aber 2 Geburten im Monat, da muss man ja erstmal reinkommen und das rechnet sich dann natürlich nicht und man kann, muss einfach erstmal diese 13.000 Euro verdienen, bis man dann erstmal verdient und wenn man Kinder hat, dann braucht man Babysitter und so weiter, das ist schon.
Jetzt ist natürlich auch so eine Geburt, man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Also man kann es ja einfach auch nicht voraussehen. Und du hast gerade eben erzählt, in der 8. Woche muss man sich eigentlich spätestens um eine Hebamme kümmern.
Also eigentlich, wenn ihr das jetzt mit positivem Test, also du musst, wenn du über diesen Test pinkelst, dann musst du dir überlegen, wen du zuerst anrufst, die Hebammenvermittlung oder deinen Partner oder deine Partnerin. Aber auf jeden Fall sollte die zweite Option die Hebammen, also dich da auf die Suche machen.
Also in meinem Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass ich immer mal wieder höre, ach ja, ich brauche eigentlich keine Hebamme, ich kriege das auch so hin und keine Ahnung. Und dann kann ja auch alles anders kommen, als man denkt, wie zum Beispiel bei mir, dass ich plötzlich, was war es, 4 Tage, 5 Tage vor Geburtstermin dann den positiven Corona-Test hatte.
Wow,
ja. Und ja, in dem Moment wirklich für mich so eine Welt zusammengebrochen ist, weil ich einfach diese Vorstellung von der Wassergeburt und wie schön das bei Noah alles war und mit toller Musik in diesem Raum, mit Sonnenlicht und so weiter und plötzlich so, Gott, der Corona-Test. Und ich weiß noch genau, wie ich dich angerufen habe und du gesagt hast, so, boah, Miri, ehrlich gesagt auch noch nicht gehabt. Ich rufe jetzt mal im Krankenhaus, was dann überhaupt ist. Und ich war so dankbar, dass du das einfach auch alles so für mich übernommen hast. Also du hast mir auch in dem Moment wieder ein Gefühl gegeben, so von wegen, relax, ich kümmere mich, ich bin für dich da, no matter what. Und meine Traumvorstellung, dann durch diesen Pool zu haben, hast du ja letztendlich auch möglich gemacht, indem du dann irgendwie dir überlegt hast, ja, wir können ja einen Aufblaspool bestellen und den Link geschickt hast und Christian das dann alles geordert hat und so weiter. Also dieser Tag war krass, das war richtig krass und ich war einfach so unfassbar dankbar, dass ich dich an meiner Seite hatte. Wie wäre denn so ein Tag verlaufen, hätte ich dich gar nicht gehabt? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, also der Luxus, also bei Corona war natürlich jetzt nochmal auch die mit den Frauen, die ich begleitet habe, die haben das in dem Sinne ja gar nicht so mitgekriegt, weil wir erst in den Kreißsaal gegangen sind, wenn es wirklich losgegangen ist, so wie es auch bei dir war. Natürlich, du warst jetzt noch Corona-positiv, aber um nochmal auszuholen, es war ja einfach in dieser Corona-Pandemie einfach so, dass so viele Frauen einfach alleine waren. Ne? Weil, also wenn man das rückblickend sieht, da ist ja einfach so viel falsch gelaufen. Das ist einfach so schlimm, wie viele Frauen damit traumatisiert wurden, indem sie stundenlang irgendwo alleine gelegen, die Partner, Partnerin nicht mit rein durften. Das ist einfach furchtbar. Und das war bei mir natürlich nicht so, weil ich natürlich, und das ist einfach der Luxus, den ich geben kann sozusagen, dass ich einfach, wir gehen da rein, wir machen die Tür zu und uns interessiert ja nichts. Und deshalb habe ich auch zu dir gesagt, so, du bist zwar Corona-positiv, aber du hast ja mich, ich musste mich natürlich in meinem wunderschönen Anzug anziehen, aber normalerweise hättest du nicht viele Leute gesehen, weil die wären natürlich nur da reingegangen, wenn das Nötigste am nötigsten, weil die natürlich noch mit anderen Schwangeren arbeiten und man musste sich ja bei dir einmal in dieses, dass man sich nicht ansteckt, ne? Also ich hatte ja auch noch weitere Schwangere in diesem Monat, die du ja auch kennst. So, es war ja auch wichtig, dass ich mich nicht anstecke.
Aber genau, um das einmal für alle, die mir damals noch nicht gefolgt haben, ich habe das ja so ein bisschen gezeigt. Also Sissy war so krass vermummt. Es war unglaublich. Also du hattest einen Anzug, über dem Anzug einen Anzug und dann noch eine Haube und eine FFP3-Maske und darüber noch eine Brille. Also es war wirklich, du sahst aus, als würdest du zu der Kernbohrung gehen oder sowas. Aber
ja, das sind halt die Hygienerichtlinien, an die man sich dann im Krankenhaus halten muss. Und das Gute ja bei mir ist so, ich musste ja keine anderen Frauen begleiten. Das heißt, ich hatte ja die Möglichkeit, die ganze Zeit bei dir zu sein. Ja. Und muss mich immer an- und ausziehen und umziehen und
danke,
so.
Danke, dass Kiki Albrecht nicht an dem gleichen Tag das Kind bekommen genau. hat.
Aber das passiert nie. Ich bin da immer so, weil immer alle Angst haben. So. Wenn, dann kommen sie hintereinander. Aber das war natürlich toll für dich, weil ich wusste einfach, wir nehmen uns einfach diesen Isolationskreißsaal und dann gehen wir da rein. Und dann habe ich natürlich auch, es ist toll, einfach die Möglichkeit, einfach so einen wunderbaren Chefarzt zu haben. Also nochmal einen Dankbarkeit für alle Ewigkeit an Dr. Hellmeyer, der dann auch so eine Sachen ermöglicht, dass wir so einen Pool dort mitbringen konnten und einfach für dich trotz dieser Corona-Infektion die Rahmenbedingungen schaffen konnten, dass du einfach die Möglichkeit hattest, deine Tochter zur Welt zu bringen. Auch wenn es anders war, weil du warst einfach krank. Mhm. Ne? Das war einfach schon einfach super anstrengend. Die Geburt wäre anders verlaufen, wenn du in voll deiner Kraft gewesen wärst. Aber ich finde, für das, was wir hatten, haben wir das Beste daraus gemacht.
Absolut.
Und auch dein Mann, der so krass mitgearbeitet hat, dass wir das mit dem Pool, das war ja mit den Schläuchen, ne? Das ist natürlich, dieser Raum war nicht dafür gedacht, dass wir da irgendwie 500 Liter Wasser in diesem Pool und dann haben wir noch geschleppt und so.
Christian ist, glaube ich, gefühlt 45.000 Mal in das Schwesternzimmer gegangen, hat was heißes Wasser geholt, weil es war doch kein heißes Wasser in dem Raum. Ja. Hat es immer rüber und ich habe einfach nur gefroren und dann letztendlich habe ich gefühlt 10 Minuten im Pool gelegen, damit ich dann wieder rausgehe.
Und made it. Nur für dich. Also wir haben alles möglich gemacht und das ist auch immer so mein, also die Frau ist unter der Geburt die Königin, natürlich auch im Wochenbett, aber so, dass man da wirklich alles möglich macht, um das eh schon, ne, ist einfach so ein krass, also meine Geburt ist eine Grenzerfahrung, ne? Also ich meine, wow, also ich durfte es ja auch 4-mal erleben und es ist einfach so. Und dann möchte man natürlich der gebärenden Person einfach die Möglichkeit geben, sich wirklich 100%ig fallen lassen zu können, weil das ist ja auch so, wenn man sich wohlfühlt unter der Geburt und nicht in Angst und Spannung geht, dann hat man einfach auch weniger Schmerzen. Mhm. Ne? Und diesen Raum zu schaffen, ist halt einfach das Wichtigste und das sehe ich als meine Aufgabe und da bin ich sehr dankbar, dass ich das so machen kann. Ne?
Ja. Und glaubst du denn, dass eine Hebamme zu haben wirklich ein reiner Luxus ist? Also kann man sich das wirklich nur leisten, wenn man Kontakte hat, wenn man das genügende Geld hat? Oder sagst du, man kann auch eine Hebamme haben? Also kannst du einmal so ein bisschen so darüber noch vielleicht einmal aufklären?
Also die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die kompletten Kosten für eine Hebamme, auch für eine Beleghebamme. Also deshalb, wir leben Gott sei Dank noch in dieser glücklichen Situation in Deutschland, dass diese Kosten übernommen werden sind. Die einzigen IGE-Leistungen, kennt man ja auch vom Arzt, ist die Rufbereitschaft. Mhm. Also die Rufbereitschaft ist, dass deine Hebamme dann 5 Wochen berufbereit ist, also die 3 Wochen vor der Geburt und 2 Wochen danach. Das ist der Zeitraum, in dem dein Baby geboren werden kann, also wenn es keine Frühgeburt ist. Und dafür gibt es natürlich unterschiedlich begrenzt. In Berlin liegt die momentan mittlerweile so, also das ist natürlich in Hamburg anders als in München, oder in Randgebieten. In Berlin ist es momentan so 1.500 Euro. Also wir haben mit 500, also ich glaube, wir haben mit 250 Euro angefangen und mittlerweile sind wir bei 1.500 Euro. Das liegt natürlich daran, dass die Versicherungen immer höher steigen. Also ich hatte am Anfang eine Versicherung von 2.000 Euro, jetzt sind wir bei 13.000. Ne? Das muss natürlich dann, und über die Rufbereitschaft wird sich das so ein bisschen finanziert. Und das ist natürlich schon ein Privileg, weil nicht jede Frau kann 1.500 Euro stemmen. Die meisten Krankenkassen zahlen 250 Euro mit dazu. Also sind wir immer noch bei ziemlich viel Geld. Natürlich gibt es Hebammen, die natürlich auch bei, was weiß ich, Studentinnen oder wie sie wissen, das ist so, dass man mal so Pro-Bono-Fälle macht. Aber wir müssen ja auch gucken. Wir müssen ja trotzdem die Versicherung zahlen. Und deshalb ist es mal diese 1-zu-1-Betreuung, was so, das ist schon ein bisschen einfach ein Luxusgut geworden. Und das ist natürlich keine Richtung, die wir Hebammen gut finden, weil wir machen einen sozialen Beruf, aber auch wir müssen unsere Rechnungen bezahlen. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Und da sind die Krankenkassen natürlich nicht mitgegangen und haben diese Rufbereitschaftspauschale erhöht für so. Also das ist auf jeden Fall schwierig. Aber natürlich steht jeder Frau eine Hebamme zu. Aber diese Hebammen, die so in dieser 1-zu-1-Betreuung, wie ich arbeiten, gibt es halt auch super wenige. Ne? Mhm. Und das ist einfach so ein bisschen so, kennst du ja selber. Bei mir ist es jetzt so, weil ich ja noch so viele andere Sachen beruflich mache, ich habe so die Regelung wie in der Kita, Geschwisterkinder immer und Family and Friends. Ne? Mhm. Und auch da sage ich auch Family and Friends. Ich meine, bei deiner Geburt war es ja auch so, ich habe gesagt, Miri, ich mache das noch. Ich bin eine Woche später in Urlaub gefahren, aber so, es gibt halt diese Sommerferien und Weihnachtsferien, die sind mir einfach heilig und die Geburtstage meiner Kinder. Dass man da halt auch immer schon so ein bisschen gucken muss, dass man das Jahr so abdeckt. Aber
kannst du einmal so ein bisschen, weil ich glaube, ich kenne dich wirklich gut.
Ja.
Aber ich frage mich trotzdem immer bei dir, wie machst du das alles? Also wie kannst du einen so krass zeitintensiven Job ausführen? Hast gefühlt, weiß nicht, also du hast 4 wundervolle Kinder, die alle immer aussehen
ganz okay
wie aus
sind.
Dem Ei gepellt, sind so süß, sie sind alle super glücklich. Also ich glaube, ja, den
sind nicht immer nur glücklich, ne?
Ja, okay, aber welches Kind ist immer nur glücklich?
Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Du hast halt einfach dir nebenbei was aufgebaut, wozu ich auch gleich nochmal einmal kommen möchte. Aber kannst du einmal so ein bisschen so, wie sieht dein, also es wird wahrscheinlich keinen Standard 0815-Tag geben, ne? Aber wie kann man sich so das Leben von einer Sissi Rasche vorstellen?
Okay, also als erstes möchte ich mal sagen, dass der Hebammenberuf meine absolute Leidenschaft ist und auch mein Hobby. Das heißt, ich mache nicht so viele Dinge außer meinem Job und meiner Familie, ne? Also das muss man auch immer wissen. Also wenn man etwas so mit, ist ähnlich wie bei dir, dann macht man nicht noch 1000, also klar, berufliche andere Sachen, aber man hat dann nicht, ich gehe jetzt nicht noch Golf spielen und Tennis spielen. Also Sport ist auch immer noch so ein Riesenthema, wie ich das unterbringe. Also das ist wirklich, ich kann nicht ohne Geburtshilfe. Mhm. Also viele Hebammen spezialisieren sich ja auf, einige machen Wochenbettbetreuung, einige machen psychische Begleitung. Ich bin wirklich so eine Geburtshebamme. Also ich kann nicht ohne Geburt. Ich werde Geburten, bis ich umfalle, begleiten, wenn ich es körperlich schaffe. Und dann habe ich natürlich auch mit meinem Mann 4 Kinder bekommen. Und das ist auf jeden Fall schon ein krasser Act. Also dieses
und dazu muss man ja sagen, dein Mann ist ja nicht zu Hause, sondern er ist auch voll berufstätig, oder?
Der ist voll berufstätig. Der hat ist er gerade zwischen 2 Jobs, aber der hat bis vor 2 Monaten auch eine globale Position gehabt. Also der ist auch gereist. Also es ist schon auch ein, ja.
Also, how do you do it?
Ja, also ich weiß es auch manchmal nicht, wie wir das immer so machen. Und jetzt fragen wir uns gerade, weil er gerade viel mehr Care-Arbeit übernimmt als ich. Wie haben wir das denn vorher gemacht? Ne? Mhm. Also irgendwie funktioniert es ja immer. Ich glaube einfach, meine Kinder wissen einfach, ich liebe meine Arbeit. Und die wissen auch, dass mir dies ganz viel bedeutet. Und Arbeit ist nichts Negatives bei uns. Wir hatten am Anfang die ersten Jahre, wo die groß, also nochmal kurz zu erzählen, meine Kinder sind 12, 10, fast 5 und fast 2. Und die beiden Großen sind nur 1 Jahr und 9 Monate und auseinander. Und da hatten wir ein Au-pair, was ziemlich lange bei uns war. Die ist auch immer noch Teil. Also Priska kam aus Madagaskar, habe ich über eine Frau, die ich betreut habe, ne, wie das so ist, ne, die hatte gesagt, ja, wir haben hier ein Au-pair, die Cousine will noch kommen, willst du die nicht haben? Und ich so, ach ja.
Cool.
So, ich liebe das ja immer, wenn Dinge so zu mir kommen, ne? Das kennst du ja auch, ne?
Ja,
also, genau. Und dann kam Priska und Priska ist ein Familienmitglied geworden, war länger bei uns, weil wir haben dann irgendwie noch, wie man das halt so macht, dann hat sie irgendwie noch Schule, ich weiß gar nicht mehr, wie das kann ich jetzt, da kennst du dich, du hast ja viele Au-pairs, aber wir haben das dann irgendwie nochmal irgendwie verlängert. Die ist in Deutschland, die studiert hier. Mhm. Und in der Corona-Pandemie kam sie nochmal zu uns, weil sie ihr Studium da online machen konnte. Die wohnt mittlerweile in Köln. Und das war auch so meine Rettung, weil sonst hätten wir Corona nicht überlebt. Also in der ohne Kita, ohne Schule und wie das so war. Und das war irgendwie so, das ging dann. Also, und ich habe natürlich auch echt viele tolle Freundinnen. Vier Kinder jetzt unterzubringen, ist ja schon schwieriger, aber ich habe ja jetzt auch groß, ich habe jetzt groß und klein. Und irgendwie hat das immer so funktioniert. Also ich weiß auch, es gab halt einfach Tage, wo ich auch gedacht habe, so, okay, puh, also gerade wenn so Geburten, du kannst ja nicht sagen, ist ja anders als bei dir. Wenn du jetzt weißt, du bist 3 Tage in Paris, weil du da irgendwie oder in München, dann weißt du, du musst von dann und dann das abdecken. Ich weiß ja nie, wann es losgeht. Ja. Und wie lange ich weg bin. Also das ist schon auch für Kinder echt eine Herausforderung. Mittlerweile können die da wirklich gut mit umgehen. Aber ich habe einfach gar kein Geheimnis. Also ich habe viele tolle Freunde. Wir hatten Au-pair. Und jetzt, wie es aktuell ist, ich habe meine Mutter zu uns geholt. Ich habe meine Mutter fest angestellt. Die war auch in einem Pflegeberuf. Und dann habe ich mir gedacht, oh, da verdient die einfach echt so schlecht. Und habe sie gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, als ich jetzt mein 4. Kind bekommen habe, nicht einfach die Betreuung lieber von einem Enkelkind irgendwie so, da zahle ich doch das viele Geld meiner Mutter, also zahle ich doch lieber meiner Mutter ein gutes Gehalt. Meine Kinder wachsen irgendwie so in diesen, ich finde das einfach schön, in diesen Generations auf und die hat wohnt jetzt im Hinterhaus bei uns. Und das ist natürlich nicht immer einfach, weil Familie kennst du ja und Mütter und Töchter ist auch manchmal sehr intensiv, aber für meine jüngste Tochter, für die beiden Kleinen kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, weil sie natürlich einfach. Also auch, ne, als deine Geburt war, hat meine Mutter auf meine Tochter aufgepasst, auf die Kleine, die auch noch voll gestillt war und so. Und so habe ich mir so ein bisschen das so aufgebaut. Und mein Mann konnte in seiner Position, wenn er natürlich nicht irgendwie gerade in Amerika war oder sonst wo, auch flexibel sein, dass er dann von zu Hause gearbeitet hat. Also irgendwie geht es halt immer. Und man muss halt einfach mit einem Kompromiss leben. Und man muss einfach damit leben, dass es bei uns nicht immer, es ist bei uns sauber, aber es ist, wir haben ein Plakat in unserer Wohnung, please excuse the mess, we live here. Also es ist halt einfach, man muss Abstriche machen. Ne? Also meine Kinder helfen auch viel mit und das ist ja auch so, wie ich groß geworden bin. Also meine Großen, die müssen einfach auch viel mitmachen und das finde ich aber auch gut, dass sie nicht so in einer Bubble aufwachsen. Und von daher kann ich jetzt gar nicht so den Tipp geben, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einen Beruf macht, den man mit Leidenschaft macht und dann funktioniert das schon irgendwie. Aber natürlich bin ich jetzt privilegiert, weil ich meine Mutter halt da habe, die jetzt einfach ganz viel hilft.
Naja, also ist es ja eigentlich im Grunde auch, wie jemand anders eine Haushälterin sich reinholt oder jemand anders Unterstützung hat, ist nur dann die Mutter natürlich nochmal sehr viel näher dran und sehr viel, na, man hat ja einfach nochmal ein viel größeres Vertrauen an die eigene Mutter, würde ich jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall. Und ich habe halt einfach, sie ist in der Familie.
Genau, das meine ich nämlich, dass du halt da einfach nochmal mehr weißt, du kannst dich da wirklich 100%ig verlassen. Aber du hast ja zum Beispiel noch gar nichts davon erzählt. Also Hebamme sein ist dein Hobby und du sagst, du wirst es machen, bis du umfällst und hast mir aber damals schon vor 8 Jahren, als wir uns kennengelernt haben.
Da fing das gerade an, ne?
Genau, da hast du mir schon gesagt, boah, Miri, ich kann davon nicht leben, das ist einfach zu wenig, ich will auf eigenen Füßen stehen, ich will nicht abhängig sein von einem Mann, ich möchte mein eigenes Geld verdienen, ich möchte irgendwie gut leben. Und ich fand das schon damals so cool, da haben wir zusammen deinen Instagram-Account eröffnet, wo du jetzt viel mehr Follower hast als ich, weil du natürlich auch echt ein super, also wirklich deinen Beruf und so weiter, man kann dich da ja richtig täglich begleiten und du hilfst da ja auch sehr vielen Frauen mit sehr viel Mehrwert. Und was ich aber echt krass finde, ist, wie viel du dir nebenbei jetzt noch in der Zeit aufgebaut hast. Also angefangen von deinem Podcast, von deinem eigenen Brand, deinem Store. Magst du einmal noch mal so ganz kurz erzählen, so wie das so alles noch so nach und nach dazu kam und was ist es halt für dich immer nur so, dass sich das anfühlt, so von wegen, ich muss das noch machen oder ist es wirklich auch noch mal zusätzlich alles, was du machen möchtest?
Also erstmal ist mir immer ganz wichtig, dass man das auch so merkt, so ich habe das nicht geplant. Das ist schon auch alles sehr organisch zu mir gekommen. Und als ich dich vor 8 Jahren kennengelernt habe, da fing das gerade so an. Da habe ich ein paar Frauen, die so in der Start-up-Branche waren, betreut. Und die fanden einfach meine Arbeit toll. Und es ist einfach da, also ich wurde sehr viel von Frauen unterstützt. Natürlich auch von dir ja auch, ne? Du hast mir sehr viel geholfen. Und dann gab es das Unternehmen Lilidoo damals. Und die haben halt einfach da habe ich gerade Franziska von Hardenberg betreut und die hat gleich gesagt, ja, ihr braucht so jemanden wie Sissy, ihr seid zwei Männer, ihr habt ja gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema. Und dann habe ich mich mit denen getroffen und mit dem einen Gründer, Gerald, und die hatten wirklich gar keine Ahnung und war sozusagen, wo die noch nicht mal die Brand vorgestellt haben, bin ich gleich mit in die Beratung mit reingegangen. Und das war so meine erste Kontakt zu auch so diesen Branding und das war und war halt...
Für alle, die jetzt Lilido nicht kennen, einmal ganz kurz zu erklären, die machen Windeln.
Ja, das ist eine Windelfirma und die haben einfach dieses Windelthema ganz neu aufgegriffen, indem sie halt einfach darauf geachtet haben, was sie da reintun. Und
da bist du Markenbotschafterin quasi geworden.
Genau, da hast und da war ich ja auch gerade bei dir sozusagen. Ja. Du hast mich auch für mein erstes Fotoshooting geschminkt und so. Also wirklich ist schon ganz schön. Und das ist so gekommen. Also es ist dann so, habe ich gedacht, ja, das kann man ja mal machen. Und es hat mir total viel Spaß gebracht und gerade auch so diese Aufklärungsarbeit. Und dann ist das irgendwie so, und dann habe ich ja meinen Instagram-Account eröffnet, hatte gar keine Ahnung, was man damit macht. Und dann ist das ja so ein bisschen gekommen. Und je mehr ich das einfach mit Lilido gemacht habe, das war ja so irgendwie so die Eintrittspforte, habe ich einfach gemerkt, so, das ist einfach toll, wenn man noch viel mehr Menschen erreicht. Und dann habe ich mit meiner Co-Gründerin Marina Sword, die ich damals auch als Hebamme betreut habe, das ist jetzt auch ungefähr gleich alt. Das ist, ja, das war auch da.
Also auch in der Zeit.
Auch in der Zeit. Einfach gemerkt, dass weil dieses Thema Erstausstattung, also was ein Baby braucht und was es anzieht, das war mir schon immer super wichtig. Da legen bestimmt nicht alle Hebammen so den Fokus drauf, aber mir war das einfach wichtig, dass die Materialien sinnvoll sind und dass es wenig ist und nicht so viel, weil dieser, kennst du es ja selber, wenn man so ein Baby kriegt, also das hast du wahrscheinlich bei Levi jetzt auch nochmal gemerkt, wie zugeschüttet du auch wurdest mit Sachen und ich wollte immer versuchen, da so ein bisschen das so minimalistisch zu halten und dann habe ich mit Marina, die ich auch damals zu der Zeit, wo du Noah bekommen hast, hat die auch ihren Noah bekommen. das einfach gemerkt, so da sind einfach viele Frauen, die keine Ahnung haben, aber die gerne einfach tolle Sachen kaufen würden, aber nicht wissen, wo sie sich halt so dran wenden. Und da haben wir die Babybox gegründet. Will ich jetzt auch gar nicht so weit ausmachen. Sie macht das hauptberuflich, ist da einfach der Fels in der Brandung und führt das Unternehmen super toll. Und ich bin eher so sozusagen, dass ich als beratende Hebamme da auch, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, so wie du das auch machst. Also ich brauche einfach weiterhin den Kontakt zu meinen Frauen, die Geburtshilfe. Ich will halt am Nabel der Zeit sehen, damit ich immer mich da auch weiterentwickeln kann und mache halt eher so, dass ich diese ganzen Hebammen-Themen in der Babybox mache, dass ich die Kollektion mit ihr gemeinsam entwickle, aber nicht täglich in dem Unternehmen bin. Und da haben wir uns ganz guten Mittelweg jetzt gefunden. Und dann ist in der Corona-Pandemie mit meiner Freundin Karin Dannhauer unser Podcast Hebammensalon entstanden. Einfach nur auch so, weil wir gemerkt haben, oh Gott, es sind jetzt so viele Frauen ohne Hebamme. Und wir waren öfter in Podcasts eingeladen und mir hat das super viel Spaß gemacht. Das Medium finde ich einfach toll. Und unsere Stimmen passen gut zusammen. Karin ist einfach super lustig. Wir funktionieren, wir harmonieren einfach richtig gut. Und wir hätten nie gedacht, dass es so erfolgreich wird. Das ist einfach so, wir sind da einfach so reingegangen wie so Jungfrauen und haben gedacht, so wir machen, setzen uns da hin. Und auf einmal hören uns einfach so 80.000 Leute und sprechen Leute auf der Sprache an. Ich war so ein bisschen so auch so, ich bin immer noch so ein bisschen, wie ich in Griechenland bin und dann mich Leute einfach so kennen und meine Kinder immer schon so, Mama, die kennt dich auf jeden Fall, wie die dich angucken und nicht so. Also weil das war ich ja einfach gar nicht gewohnt und das war einfach toll, dass man mit dem Podcast, wir so vielen Frauen, auch jetzt schreiben uns wirklich täglich Frauen, dass sie uns zum zweiten Mal hören, dass wir ihnen so viel Sicherheit gegeben haben, dass sie einfach diese Aufklärung, die sie einfach sonst keiner Zeit hatte. Ne? Eine Hebamme darf eigentlich 15 Minuten bei einer Frau bleiben, wenn sie wirtschaftlich arbeiten will, wie bei den Gynäkologen auch. Ne? Also, und es war einfach toll, dass wir so viele Menschen erreicht haben. Und
macht ihr das jetzt weiter?
Ja, also wir hatten eine kreative Schaffenspause. Viele Leute haben dann gleich gedacht, wir haben uns gestritten oder so, wie das halt immer so die Gerüchteküche brodet dann, ja.
Nee, was man halt eben unter Frauen so macht, man streitet sich.
Man streitet sich, ne? Genau. Nee, wir haben ja unser Buch auch noch geschrieben, um dem Hebammensalon irgendwie nochmal so. Und dann waren wir einfach auch müde, so jede Woche. Du merkst es ja schon, es ist einfach auch eine Aufgabe, so einen Podcast zu füllen.
Man muss das ja auch vorbereiten und planen und also das ist, ne? Also,
ja. Und Karin hat ein Unternehmen, Into Life. Ich habe die Babybox, ich habe den Instagram-Account, ich arbeite als Hebamme, sie ja nicht mehr so aktiv, mache Geburtshilfe. Ich habe ein viertes Kind während des Podcasts bekommen. Also wir waren einfach beide echt erschöpft und haben auch gedacht, wir haben jetzt erstmal alle wichtigen Themen erzählt. Wir machen jetzt erstmal ein Jahr Pause. Und jetzt haben wir im Herbst so gemerkt, wir kriegen immer mehr Nachrichten. Und dann haben wir gedacht, wir haben jetzt nochmal Lust. Und jetzt haben wir gerade angefangen. Und es fühlt sich auch richtig gut an. Und es war total wichtig, diese Schaffenspause zu machen. Und umso schöner ist es jetzt einfach auch, dass wir erwartet werden. Ne? Es ist so, aber der Druck ist auch größer.
Ja.
Also, weil letztes Mal sind wir reingegangen und haben gedacht, ja, okay, das, wenn sich das keiner anhört, ist auch okay.
Ja.
Und jetzt,
let's see.
Und jetzt sind ja halt so alle, kennst du ja, ne? Der Druck wird halt echt groß. Und
aber nimm dir doch, lass doch den Druck einfach weg, weil im Endeffekt, ihr habt ja Proof of Concept. Es hat ja funktioniert. Und ich wette mit euch, es wird auch super weiterlaufen. Also ich bin davon überzeugt.
Das ist lieb, dass du das sagst, aber so dieser Druck, ich weiß nicht, wie es dir so geht, der macht mir schon gerade auch einfach zu schaffen, weil ich bin natürlich jetzt auch in gewisser Weise eine Person in der Öffentlichkeit und alle gucken auf dich und alle suchen auch immer, wenn du mal einen klitzekleinen Fehler machst. Mhm. Und das ist einfach schon auch so ein Frauenthema, was mich immer noch so... Weil ich gebe ja schon vielen Leuten Raum und ich versuche auf so viele wichtige Themen aufmerksam zu machen. Und es ist mir, ich mache mir 35 Mal Gedanken, ob ich eine Kooperation mache. Ich mache nie was ohne mir, nicht hundertprozentig. Und ich auch mittlerweile habe ich ein kleines Team, die sagen immer, Sissy, du musst dich auch mal losmachen davon. Mhm. Du kannst nicht allen Leuten gefallen, aber es ist einfach so, es ist unglaublich viel Druck. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch so ein bisschen... hinter die Person auch mal gucken, dass, das kennst du ja auch, dass man nicht immer gleich so seinen ersten Impuls, den man hat, wenn man etwas sieht. Mhm. Also so geht es mir auch bei Instagram. Wenn ich was sehe, was mir vielleicht nicht im ersten Moment, wo ich denke so, hä, das gefällt mir nicht so. Ich muss nicht meine persönliche Meinung gleich sofort ungefiltert ins Gesicht rufen, ohne darüber nachzudenken. Ja. Und das macht mir gerade schon auch in der Zeit, in der wir leben, gerade so ein bisschen Sorge, weil ich finde das einfach wirklich, wenn ich sagen darf, krass, was da drauf passiert. Ich habe jetzt mit Shitstorm, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, nicht so viel zu tun, aber ich merke schon, dass die Sprache rauer wird, die Luft dünner und es ist halt einfach schade.
Ja, und dann bist du natürlich auch nochmal zusätzlich in einem Metier, also Mama sein, Kinder bekommen und so weiter, was ja so krass diskutiert wird und so ja auch teilweise wirklich so angreifbar gemacht wird oder sowas. Also ich finde, in diesem Bereich nehmen sich Leute irgendwie noch mehr raus, ein Urteil zu bilden, als bei anderen Gebieten, wo sie vielleicht weniger Ahnung haben.
Auf jeden Fall. Und das merkst du ja auch wahrscheinlich, ne?
Also ich glaube halt, dass das etwas wirklich ist, was ich für mich komplett abgelegt habe. Also ich muss gerade auch wirklich sagen, dass das mit mir so gar nicht, ich habe das gar nicht, null.
Wie bist du dahin? Hat dir das nicht? Also ich meine,
ich habe früher einen ganz krassen Druck gehabt. Ich habe früher mich ständig verglichen mit anderen Leuten. Ich habe ständig gesagt, so, okay, welcher Make-up-Artist macht was, wer ist auf welcher Position. Und dann war ich ja auch noch als Frau, als National Make-up-Artist von L'Oréal Paris, so als einer der wenigen Frauen. Und ich habe mich damals super viel verglichen und auch immer sehr stark so Angst darum gehabt, so wie positioniere ich mich. Aber ich glaube, das muss ich ganz klar sagen, das ist etwas, was ich geschafft habe abzulegen durch meine ganzen Coachings, durch die Arbeit an mir selber, wie ich gesehen werden möchte, wie ich sein möchte. Und wirklich Kritik ist bei mir teilweise fast was Positives, wo ich echt denke, ach danke, dass du mir das gesagt hast, jetzt kann ich das für mich verarbeiten. Und das kann ich dir total ans Herz legen, weil als Freundin auch kriege ich das bei dir schon häufig auch mit, dass du dir selber einen krassen Druck machst um Themen. Und ich immer denke so, boah, du machst die Sachen alle so toll und so super. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was, weiß ich nicht, was ich dir heute nochmal so als so einen kleinen Impuls mitgeben kann. Aber was ich auch einmal noch super gerne ansprechen wollte, ist, vielleicht auch aus diesem Thema Druck. Ich glaube halt einfach, was wir ja auch wirklich gemeinsam haben, ist dieses Thema, mein Bruder ist ja auch 11 Jahre jünger als ich. Also wir sind ja beide so aufgewachsen, dass wir
als die Ältesten.
Genau. Also ich bin die Älteste, aber ich habe noch ein paar mehr Geschwister, aber mein kleiner Bruder ist eben 11 Jahre jünger als ich und ich bin ja auch sehr, sehr früh so in diese Verantwortung genommen worden und ich habe das auch immer als etwas sehr Positives gesehen, dass ich dadurch halt geschafft habe, so selbstständig zu werden und so in meine Power zu kommen und dass ich halt auch immer, aber wir merken ja auch beide und wir unterhalten uns ja auch sehr häufig darüber, dass wir uns auch echt teilweise übernehmen oder dass es halt dann auch einfach etwas ungesünder wird. Und jetzt gerade zum Beispiel bin ich auch in einer Phase, wo ich mal wieder für mich erkannt habe, beziehungsweise das kann ich gar nicht mal so sagen, sondern mein Körper erkennt es nur für mich, ich für mich gar nicht. Also ich frage mich ja immer noch, warum mein Körper diese Symptome produziert und dieser Juckreiz und eine Nesselsucht und so weiter. Also mein Körper sagt mir auch ganz klipp und klar, das ist zu viel oder schau noch näher hin. Und ich glaube halt einfach, was ich bei dir sehr bewundere und gleichzeitig aber natürlich auch immer sehe, also da spiegeln wir uns sehr stark, ist halt dieses wahnsinnig viele gleichzeitig machen und dabei immer noch top auszusehen. Und also ich meine, für all diejenigen, die jetzt zuschauen über YouTube und nicht nur zu hören, du sitzt hier, ich habe dich vorhin noch geschminkt und wir haben ganz wenig gemacht und du siehst einfach aus wie aus dem Ei gepellt, du hast kaum Augenringe. Ich frage mich einfach wirklich so, bist du von einem anderen Planeten? Also und ich glaube halt auch, dass das so ein Thema war, wo du vorhin, oder nee, das war gestern, als ich dich noch angerufen hatte und wir kurz telefoniert haben, worüber wir heute genau sprechen, wo du gesagt hast, naja, wir sind ja auch teilweise nicht immer nur Vorbilder, weil wir leben ja auch etwas vor, was teilweise gar nicht so gesund ist. Kannst du einmal noch so ganz kurz deine Sicht der Dinge dazu sagen, weil ich fand das jetzt gerade ganz schön, dass du einfach nochmal etwas genannt hast, was ja auch für dich nicht unbedingt nur leicht ist, sondern du machst dir ja auch einen wahnsinnig starken Druck mit allem. Wie siehst du das heute so für dich?
Also den Druck mache ich, also ich gucke gar nicht so nach anderen, sondern ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dass immer so viele, also ich habe jetzt so eine Position unter Hebammen, dass dann jeder sozusagen sagt, kannst du das nochmal teilen und kannst du das nochmal machen und so. Ich versuche schon immer jedem so gerecht zu werden. Das ist so mein Problem. Und ich kann ganz schlecht Nein sagen. Ne? Also das ist wirklich einfach ein Problem. Und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das jetzt wirklich auch so ganz gut hinkriege, dass ich gucke, dass ich wirklich bei meinen zwei Frauen bleibe. So. Und ich habe neulich auch mal jemanden abgesagt. Und bei mir dann einfach Wiederkehr, also es war wirklich noch im frühen, ganz frühen Stadion und da war ich so stolz auf mich, habe ich gemerkt, die war richtig sauer auf mich. Aber es war ein Ja zu mir selbst, ne? Weil jedes Nein ist ja ein Ja zu mir. Und ich glaube, ich bin ganz dankbar, dass ich diesen Körper habe, weil ich war neulich bei so einer Massage, die macht auch so Fußreflexzonen und die meinte, hat mein Körper angefangen und dann hat sie gesagt so, du bist echt fit. Und ich kann wirklich dankbar sein, weil wir meinen für dein
dass
Pensum.
Dass dir dieser Körper gegeben
dass
wurde.
Mir mein, Entschuldigung, dass mir der Körper gegeben worden ist, weil ich glaube, ich bin auch ein bisschen dafür gemacht. Weil so, das kann auch nicht jeder. Ich kann sehr schnell schlafen. Also ich habe keine Probleme, schnell wieder einzuschlafen. Ich stille ja momentan meine Tochter, die wird jetzt 2, immer noch, nachts auch viel. Aber es belastet mich nicht. Also ich habe trotzdem, ich track auch gerade so ein bisschen meinen Schlaf und ich merke, dass ich davon nicht so beeinträchtigt werde. Deshalb ist das, glaube ich, auch okay. Ne? Aber natürlich versuche ich auch ganz klar jetzt wirklich, je mehr du machst, ne, bei uns beiden, ich habe auch dir neulich mal schweren Herzens abgesagt. Das hat mich richtig belastet, weil du hattest eine Veranstaltung und wir arbeiten ja auch, ich unterstütze ja auch dein Unternehmen, also wir arbeiten ja auch zusammen und das fiel mir richtig schwer, weil ich habe gesagt, Sissy, du musst jetzt absagen, weil es funktioniert mit den Kindern nicht.
Ja. Und es war für mich vollkommen okay, weil ich so hundertprozentig verstehen konnte und nachvollziehen kann. Und ich glaube halt, das ist das, was ich dir nochmal mitgeben möchte.
Genau, dass ich da einfach ein bisschen
lockerer
werde.
Du musst dich da locker machen. Also ich glaube halt wirklich, dass gerade, weil du so in der Öffentlichkeit stehst, jeder nachvollziehen kann, was du für einen krassen Workload hast. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist eigentlich ganz schön, wie du es sagst. Du bist dafür gemacht. Und es ist nicht jede Frau oder jeder Mann oder irgendwie
und
für
jede Hebamme
oder jede Hebamme für das, was du oder was ich oder was irgendjemand anders leistet, gemacht. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir in uns gehen und wirklich schauen, ist das das, was ich für mich möchte? Und ich habe ja gestern noch so ein kurzes Getting Ready gemacht, wo ich so ein bisschen über meinen aktuellen Stand gesprochen habe, so wie es mir gerade geht, weil was ich halt gerade auch eben ganz viel von außen bekomme, ist, dass, dass so sich Leute ein Urteil bilden über das, was sie kurz auf Instagram sehen.
Das ist ja nur.
Was 10% meines Lebens ist, wenn überhaupt. Also sie kriegen nicht mit, was hier nachts abgeht, was irgendwie, wie mein Tag startet, was ich, wie ich mittlerweile 55 Mitarbeiter führe. Das kriegt keiner mit, weil das würde ich nie den ganzen Tag, also würde ich mir so viel Stress mitmachen, das den ganzen Tag immer nur zu zeigen. Und ich glaube halt, was einfach am allerwichtigsten ist, dass man in so einer Position, wie du es bist oder ich es bin, wir für uns selber einen Weg haben, wie wir mit diesem Workload umgehen und für uns in uns gehen und zu sagen, so ist das wirklich das, was ich machen möchte? Also ist das mein Leben so, wie ich sein möchte? Weil ich glaube, dass das etwas ist, wo ich mir so viele Gedanken immer drüber mache, dass halt eben so ein Juckreiz, der jetzt Ewigkeiten da ist, was will der mir sagen? Und ich gehe so tief in mich und frage mich so, ist das gerade mein Leben, wie ich das haben möchte? Oder will mir der Juckreiz nicht sagen, so eigentlich willst du viel mehr Intimität? Oder vielleicht ist einfach auch dein Leben so, wie du es jetzt gerade hast, gar nicht das, was du willst. Und ich muss ganz klar sagen, dass ich das so wichtig finde. Und ich glaube auch, das ist ja dein Impuls, den du vorhin angesprochen hast, bilde nicht ein Urteil über jemand anderes, den du nicht
kennst.
Hundertprozentig kennst. Wie so zum Beispiel dein Mann kann sich ein Urteil über dich bilden oder deine Mama, die dich jetzt auch sehr viel begleitet oder sowas.
Ja, aber, oder meine ganz engen Freundin. Ne? Aber ich will einfach immer nur so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr diese, wie Miri gerade gesagt hat, diese 10% seht oder diese Snippets da auf Social Media, das ist ja nicht das reale Leben. Und dass man einfach vorsichtig mit Worten ist, ne, bevor. Und es ist mir auch wichtig in meiner Betreuung, die Frauen, die ich betreue, die sollen ja nicht das so leben, wie ich das toll finde, sondern ich versuche, mit denen ihren Weg zu gehen. Das heißt, dass ich einen Wunschkaiserschnitt begleite, wenn jemand das haben möchte, dass der den aber aufgeklärt sich dazu entscheidet. Da sehe ich meine Aufgabe, dass wenn jemand sagt, er möchte nicht stillen, dass ich den begleite, aber aufgeklärt. Und jemand soll ja nicht so leben, so, ich habe 4 Hausgeburten gemacht und wie gesagt, wie ihr gerade gehört habt, ich still meine Tochter immer noch. Das heißt ja nicht, dass ich das von meinen Frauen, die ich begleiten darf, voraussetze, sondern ich versuche mit ihnen gemeinsam eine aufgeklärte Entscheidung und ihren Weg zu gehen und dass man wirklich horcht, was ist bei sich. Und bei dir finde ich es auch so toll. Du hast ja auch ganz viele Dinge und da bin ich, glaube ich, gerade an dem Punkt, wo du vor ein paar Jahren warst, in dem du dich auch gegen deine Markenbotschaft entschieden hast. Und ganz klar, ich konzentriere mich jetzt auf Jack's Beauty Line, auf mein Baby und mache nicht noch 1000 Sachen nebenher. Und das versuche ich auch gerade, dass ich wirklich gucke, ich mache meine, ich mache Sissy Rasche sozusagen, ich will immer Hebamme bleiben. Mein Personal Sachen, mache wirklich Dinge, die mir Spaß haben. Also so wie ich jetzt mit Verena von Hogi einfach endlich die Wickelauflage entwickelt habe, die ich mir schon seit 5 Jahren wünsche, mit Naturmaterialien. Also das ist einfach ein Projekt, da verdiene ich ja gerade kein Geld dran, aber ich freue mich gerade, dass es jetzt einfach endlich diese Wickelauflage gibt. Dass ich wirklich gucke und auch Abendveranstaltungen mache ich mit meinem Mann. Wir setzen uns hin, dass wir genau überlegen, okay, da will ich wirklich unbedingt hin, dass das gibt mir was und nicht einfach, ich muss jetzt nicht auf jeder das ist so, das sieht dann immer ganz schön aus, aber dass man halt wirklich klare Abstriche macht und die Familienzeit. Und da haben wir auch gerade in den letzten Wochen nochmal, unsere großen Kinder kommen jetzt so langsam in die Pubertät, ne, das ist eine ganz andere Aufgabe. Und dass wir da wirklich auch gerade merken, wie wichtig einfach ist, diese gemeinsamen Abendessen feiern und bedauern. Wir machen immer so, dass wir einfach genau hingucken, was war heute doof am Tag, was feierst du, was bedauerst du? Und dass wir da wirklich nochmal richtig, richtig gezielt arbeiten, weil das ist, also meine Hauptaufgabe ist es halt, diese 4 Menschen gut behütet ins Leben zu bringen und einfach auch auf ihre Selbstständigkeit vorzubereiten. Und das,
Und würdest du für dich sagen, dass du das gerade alles ganz gut unter einen Hut bekommst?
Das gibt natürlich immer Hochs und Tiefs und ich finde, ich habe gerade eine gute Phase. Auch, das ist ja auch so, in einer Beziehung gibt es ja auch immer Hochs und Tiefs und ich bin einfach gerade im guten Austausch mit meinem Mann, dass wir viel darüber reden, dass wir auch, wenn wir so stressige Alltag haben, dass wir sagen, okay, wir setzen uns jeden Tag mindestens 5 Minuten hin und kurz Catch-up, wie geht's dir, wie, weißt du so, das ist halt einfach das, und da hatten wir auch gerade dieses Jahr nicht so gute Phasen, wo wir einfach wenig geredet haben, jeder in seinem Workload so war. Und da haben wir uns jetzt auch nochmal in den Herbstferien, da waren wir in Barcelona einfach, hatten wir auch echt einen richtig großen Fight. Aber aus diesen Streits entstehen ja wieder gute Dinge, dass wir einfach gesagt haben, so, das ist unsere Aufgabe und da wollen wir einfach in Kommunikation mit unseren Kindern sein. Und da haben wir einfach auch die Verantwortung. Und wenn die sehen, wie wir nicht miteinander reden, dann sind wir natürlich auch keine guten Vorbilder. Und das funktioniert gerade ganz gut und das fühlt sich auch gut an. Das gibt dir natürlich dann auch Kraft, im Job, ne? Also wo du einfach merkst, so, okay, klatsch ab. Jetzt bin ich da, ich darf da voll sein, er unterstützt mich gerade in meinem Podcast, dass ich das einfach nochmal so richtig machen kann. Und wenn man halt in Kommunikation ist, ne, wenn man einfach da redet, dann fühlt sich das auf jeden Fall wieder besser an. Aber es ist auch bei mir, ne, ist immer Achterbahn, ne? Es gibt gute Phasen und dann gibt es wieder die, aber die tiefen Phasen sind auch wichtig, um wieder in diese guten Phasen zu kommen.
Und gibt es noch so eine Thematik, so jetzt abschließend nochmal so für dich, so du hast sehr viel in den letzten Jahren gelernt, für dich mitgenommen. Ich finde auch, du hast dich auch vom Typ her sehr stark verändert. Ich würde super gerne noch einmal von dir so erfahren, gibt es noch etwas, so was du noch gerne so für dich lernen wollen würdest, um noch mehr so aus in deinem ständigen inneren Glow zu sein. Also, dass man wirklich so sagt, weil du sagst jetzt gerade, bei mir gibt es auch immer Ups und Downs, das ist auch ganz normal. Aber gibt es da etwas so, was dich so nachts umtreibt, wo du so sagst, boah, das ist so wirklich so mein Herzenswunsch, dass ich da hingelange?
Ja, also das haben wir auch schon ein bisschen mit diesem Druck besprochen, aber ich merke auf jeden Fall, dass es mir gut tut, wenn ich auch regelmäßig mal ein Coaching mache und dass ich da mal ein bisschen konstanter bleibe, weil ich immer so, so diese Pflege zu mir selber, also weil ich ja einfach so glücklich gesegnet bin, dass ich halt körperlich halt keine großartigen Probleme habe und dass ich aber da immer dadurch nicht so sehr halt aufpasse und mir diese kleinen Oasen gebe, damit ich halt auch wieder eine bessere, also mehr Kraft habe für mein Familienleben und so. Da will ich auf jeden Fall den Fokus jetzt gerade auch in 2024 nochmal legen und auch nochmal überhaupt mit meinem Mann nochmal neu denken. Da hattest du ja auch gesagt, so wollen wir einfach nochmal so echt so ein krasses Abenteuer machen, weil man hat ja nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt und man lebt so in seinem täglichen Slot und das vergisst man dann. Und dann, wie gesagt, also gefühlt habe ich gerade mein letztes Baby geboren. Das geht dir wahrscheinlich auch so. Und jetzt wird die schon zwei Jahre. Und dass man da halt wirklich, da wollten wir nächstes Jahr einfach nochmal gucken, dass man einfach nochmal wieder ein bisschen mehr bewusster lebt. Ne? Und dann auch einfach diese bewussten Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das ist beim Elternwerden total wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Leidenschaft habt, geht der nach. Auch wenn ihr vielleicht erstmal denkt so, oh, das machen ja vielleicht schon 500 andere Leute. Das ist genauso, finde ich, wie mit den Namen. So denken, ja, du hast den Wunschnamen und so heißen schon viele Kinder. Ich so, wenn du den fühlst, dann gibst du deinem Kind diesen Namen. Und so denke ich das halt auch, dass man sich wirklich so da treu bleiben soll und da den Weg so gehen soll. Und ich glaube, dann ist man auch nur erfolgreich. Ich glaube, man kann auch nur erfolgreich sein, wenn man wirklich etwas so richtig mit Herz und Blut macht.
Absolut. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Sissi.
Ja, danke für die Einladung.
Das hat mich total gefreut.
Also wir hätten jetzt auch noch eine Stunde weiter erzählen können, aber ich glaube, jetzt ist einfach ganz gut alles gesprochen und ihr seht, wie gesagt, auch wenn das von außen immer so viel aussieht, also wir strugglen alle, aber also ich kann bei mir immer nur sagen, dass es einfach so diese pure Leidenschaft ist und ich möchte einfach weiter für Frauen einstehen. Ich habe 3 Töchter und ich wünsche mir einfach, dass die das halt auch haben, ne? Dass die einfach jemanden haben, die für sie da sind, die sie begleiten, weil es ist einfach nicht egal, wie wir geboren werden und dieser Einstieg ins Leben, wie der gestaltet wird. Und das heißt nicht, darf ich dann vielleicht doch mal kurz ausholen, dass wenn eine Geburt vielleicht in einer Bauchgeburt endet und so, das ist ja nicht so, dass immer alles nur ohne PDA selbstbestimmt und so weiter. Darum geht's mir nicht. Mir geht einfach darum auch, ich durfte deine Schwester betreuen, das ist auch anders gelaufen und es ist wichtig, dann aber da zu sein und das zu begleiten, weil es kann einfach Notfälle in der Geburtshilfe passieren und das ist auch okay, das ist einfach, so ist das Leben, aber wenn die dann falsch oder alleingelassen werden, die Frauen, das ist halt einfach total doof und wenn man da halt einfach dran ist und drüber spricht und das auch nochmal reflektiert, das ist das Wichtige, dann gehen die Frauen auch nicht in eine Traumatisierung, sondern sind einfach froh, dass sie, auch wenn es halt nicht so easy gelaufen ist, gut begleitet sind.
Ja.
Das ist mir auch immer noch so wichtig, weil das ist auch immer so ein bisschen falsch dargestellt. Alle müssen jetzt irgendwie im Pool und selbstbestimmt und so und nicht jede Geburt ist einfach easy.
Ja, absolut. Deswegen, das meinte ich auch vorhin mit so, du weißt halt nie, wie es kommt. Ne? Ja. Und da halt eine gute Betreuung zu haben, ist einfach so wahnsinnig wichtig. Aber auch für alle, die noch mehr darüber erfahren wollen, wir verlinken all deine... Okay. Deinen Podcast, deinen Instagram-Account und so weiter, alles in den Shownotes. Da kann man also nochmal nachschauen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du den Weg hier nach Köpenick auf dich genommen hast.
Ja, gerne. Danke, Miri.
Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch mit Sissi gefallen. ich muss sagen, dass mir wirklich jetzt nach diesem Gespräch so einige Gedanken durch meinen Kopf gegangen sind, weil ich das total faszinierend fand, wie Sissi einerseits gesagt hat, so, ich mache es halt, also ich manage das und es funktioniert. Und auch schön, dass sie sagt, dass ihre Kinder so wissen, dass sie ihren Job liebt. Ich glaube, dass damit steht und fällt das Ganze auch, dass einfach die Familie auch so ein Teil des Ganzen ist. Und was ich für mich aber auch nochmal so mitgenommen habe, ist, dass Sissi definitiv ja auch all das so für sich braucht, um richtig glücklich zu sein. Und ich kenne, wie gesagt, Sissi jetzt schon ein paar Tage länger. Und ich glaube halt so, dass dieser Spagat zwischen all diesen Dingen, da hat sie ja so schön gesagt, ja, mein Körper ist dafür gemacht. Ich glaube halt, das ist das auch, was sie vermittelt und das, was sie auch immer versucht zu sagen, dass halt einfach dieses Management von eben 4 Kinder haben, Unternehmen, den Job der Hebamme auszuführen und da halt auch eben mit so einer Berufsbereitschaft, das ist ja ein, also das, ich finde, das hört sich schon alleine alles nach so unfassbar viel an, aber wenn man etwas macht mit so viel Leidenschaft und mit so einer wahnsinnigen Passion, wie Sissi das macht, dann kann man das schaffen, wenn man eben den Körper dafür hat. Und ich glaube, nur jeder muss das für sich selber entscheiden. Schaffe ich das? Kann ich das? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich sein? Und vielleicht ist das ein kleiner Impuls auch nochmal für euch, wenn ihr euch die Glowcast-Folgen regelmäßig anhört. Was nehmt ihr für euch daraus? Was zieht ihr für Inspirationen und so weiter? Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch gefallen hat. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf unserem Instagram-Account, der lautet @glowcast.podcast oder per E-Mail an info@glowcast.de. Gerne könnt ihr übrigens auch unsere Post auf Instagram dazu kommentieren. Der Glowcast wird präsentiert von Jack's Beautyline. Mein Brand, was von Frauen für Frauen kreiert wurde, die Lust haben, ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen mit unkomplizierten veganen Produkten, die von uns in Berlin produziert werden. Dank tausender zufriedener Kundinnen kann ich heute mit meinem Team Herzensprojekte wie diesen Glowcast produzieren und viele andere Ideen in die Realität umsetzen. Unsere Jack's Family wächst und wächst. Und wenn du auch ein Teil davon werden möchtest, freue ich mich, wenn du dich zu unserem Jack's Club anmeldest. Dann profitierst du von tollen Vorteilen. Falls du es noch nicht wusstest, auf unserer Website gibt es kostenfreie digitale oder persönliche Beauty-Beratungen, durch die du deine passenden Produkte findest. Ihr findet uns unter jacks-beautyline.com. Weitere Informationen zu der Thematik findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, folgt gerne unserem Podcast in eurer Lieblings-Podcast-App oder unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf jede Menge Likes und eure Kommentare. Und ich sage bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.